Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Großbritannien und Frankreich spannen beim Militär teilweise zusammen. Die Frage in unserem Schwerpunkt, ist das ein Modell mit Zukunft? In einem zweiten Schwerpunkt geht's um den Steuerwettbewerb bei uns. Wer profitiert wie von der Steuerinitiative? Dann, die Paketbombenserie in Athen erreicht auch die Schweizer Botschaft ohne gravierende Folgen. Die korrupte Regierung in Kosovo wird gestürzt und genau das wollte sie, dazu ein Gespräch. Ungewohnt viel Leben am Morgen früh in Las Vegas.
This is all set up. Put the machines on and get everything ready to vote so that we're ready at 7 o'clock.
Amerika wählt, die Reportage. Schließlich gemeinsames Büffeln, gemeinsames Feiern. Muslimische und nicht-muslimische Studierende in Genf. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Georg Auf der Mauer hat jetzt die Nachrichten des Tages.
Frankreich und Großbritannien planen eine enge militärische Zusammenarbeit. Wie das französische Präsidialamt mitteilt, soll im Osten Frankreichs, in der Nähe von Dijon, eine Forschungseinrichtung für Atomwaffen entstehen. Geplant sei auch, Flugzeugträger gemeinsam zu nutzen und militärische Drohnen zu entwickeln. Hintergrund sind Sparmaßnahmen beider Länder, welche auch die Streitkräfte treffen. In Athen sind heute den zweiten Tag hintereinander Paketbomben eingetroffen. Betroffen war auch die Schweizer Vertretung. Beim Öffnen des Pakets gab es eine Stichflamme. In keinem der Fälle gab es heute Verletzte. Als Absender vermutet die Polizei Splittergruppen der griechischen Linksextremisten. Die Sprengstoffsendungen waren auch an die deutsche, die bulgarische und die chilenische Botschaft adressiert. Die Pakete wurden vom Botschaftspersonal meist nicht geöffnet und dann von der Polizei gezielt gesprengt. Inzwischen ist auch in Berlin im Amt von Bundeskanzlerin Angela Merkel ein verdächtiges Paket aufgetaucht. In dem Paket sei ein explosiver Stoff gewesen. Dieser hätte Personen verletzen können, hieß es. Das Paket wurde von der Polizei unschädlich gemacht. Im internationalen Luftfrachtverkehr gibt es große Lücken beim Schutz vor Terroranschlägen. Der Präsident des Weltluftfahrtverbandes IATA sagte, ganze Paletten und Container könnten auch heute nicht in einem Arbeitsgang durchleuchtet werden. Die nötigen technischen Verfahren könnten aber zügig eingeführt werden, wenn die Regierungen und nationalen Luftfahrtbehörden genügend Druck machen würden. Heikelster Punkt im Frachtverkehr sei der Weg der Fracht vom Absender zum Flughafen. In Kosovo hat das Parlament die Regierung gestürzt. Eine Mehrheit der Abgeordneten sprach der Regierung von Hashim Thaçi das Misstrauen aus. Die Koalition zerfiel, nachdem eine der Regierungsparteien ihre 6 Minister zurückgezogen hatte. Nun kommt es in Kosovo voraussichtlich Mitte Dezember zu vorgezogenen Parlamentswahlen. Vor gut einer Woche hat die SVP ein Positionspapier zur Schule verabschiedet. Jetzt hat sie einen detaillierten Lehrplan präsentiert. Er sieht unter anderem weniger Fremdsprachenunterricht und dafür mehr Kopfrechnen vor. Das 96-seitige Dokument ist als Gegenprojekt zum Lehrplan 21 gedacht, den die Erziehungsdirektorenkonferenz zurzeit ausarbeitet. Die SVP befürchtet, dass den Kantonen zu viel vorgeschrieben werden könnte. Auch sie möchte den Kantonen aber einiges vorschreiben. So soll der Fremdsprachenunterricht erst in der Oberstufe einsetzen und 2 Fremdsprachen sollten nur die besten Schüler lernen müssen. Der Lehrplan der SVP geht auch auf einzelne Themen ein, beispielsweise auf die globale Erwärmung. So soll im Unterricht unter dem Titel «Klimakatastrophe oder Klimalüge» stattfinden. Im Kanton Solothurn sollen Privatschulen auch in Zukunft kein Geld vom Staat erhalten. Das Kantonsparlament hat die Volksinitiative einer Elternvereinigung einstimmig abgelehnt, welche die freie Wahl zwischen öffentlichen und privaten Schulen verlangt. Über die Vorlage wird auch das Solothurner Volk abstimmen. Nach Meinung des Solothurner Parlaments würde die freie Schulwahl die Volksschule schwächen und für den Kanton zu Mehrkosten von bis zu 25 Millionen Franken führen. Auch in den Kantonen Zürich und St. Gallen kommt es zu Volksabstimmungen über die freie Schulwahl. Im Thurgau und in Basel-Land sind entsprechende Initiativen vom Volk verworfen worden. Das Bundesgericht hat entschieden, die Schweiz müsse einem türkischen Flüchtling keine Entschädigung bezahlen. Der in der Schweiz als Flüchtling anerkannte Mann war im deutschen Lörrach aufgrund eines Haftbefehls der Türkei verhaftet worden. Er verbrachte dann 261 Tage in Auslieferungshaft. Das höchste Gericht widerspricht mit seinem Urteil dem Bundesverwaltungsgericht, das eine Haftung durch die Schweiz noch bejaht hatte. Der türkische Flüchtling hatte argumentiert, wenn die Schweiz ihn gewarnt hätte, wäre er nicht nach Deutschland gereist. Das Bundesgericht beurteilte den Fall anders. Der Mann habe aufgrund seiner Erfahrungen damit rechnen müssen, im Ausland verhaftet zu werden. Im Güterbahnhof der Deutschen Bahn in Basel ist aus einem Güterwagen eine giftige Substanz ausgetreten. Laut einer Bahnsprecherin handelt es sich um Methylacetat, das als Lösungsmittel beispielsweise in Farben oder Klebstoffen verwendet wird. Die Substanz ist leicht entzündig und kann Beschwerden verursachen. Die Strecke zwischen dem badischen Bahnhof und Freiburg im Breisgau war während mehr als 4 Stunden gesperrt. Sie kann inzwischen wieder befahren werden. Die Flughafenabfertigungsfirma Swissport wechselt erneut den Besitzer. Es wird für 900 Millionen Franken an eine französische Beteiligungsgesellschaft verkauft. Für Kunden und Mitarbeiter ändere sich nichts, teilt Swissport mit. Die weltgrößte Firma der Branche. Der bisherige Besitzer, der spanische Baukonzern Ferrovial, begründet den Verkauf nach 5 Jahren mit Geldmangel. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.542 Punkten plus 0,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.212 Punkten plus 0,8%. Der Euro wird zu 1.3744 gehandelt, der Dollar zu 97,91 Rappen. Die Wetterprognose. Im Norden ist es am Vormittag oft hochnebelartig bewölkt. Tagsüber gibt es trotz Wolkenfeldern auch einige sonnige Abschnitte. In den Alpen und im Süden scheint trotz vorüberziehenden Schleierwolken oft die Sonne. Im Norden werden um 13, im Süden rund 16 Grad erreicht. Am Donnerstag ist es im Norden zunächst bewölkt. Tagsüber gibt es einige sonnige Phasen. In den Alpen und im Süden bleibt es meist sonnig. Es ist mild mit etwa 16 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 2 und 4 unter DRS Musikwelle und mit diesen Themen geht es hier weiter. Im Duo günstiger. Großbritannien und Frankreich schmieden Pläne für die militärische Zusammenarbeit. Und im Multipack noch günstiger müssen sich andere Staaten das nicht auch überlegen. Dann Schreckmomente bei der Schweizer Botschaft in Athen, aber eine Paketbombe kann keinen Schaden anrichten. Weiter Ready to go. Wer geht wählen? Weshalb?
He raised the price of my cigarette, 60 cents a pack.
Teurere Zigaretten, auch ein Grund. Die Reportage aus Nevada, wo die Wahl besonders spannend ist. Mit Bitte um Sturz. In Kosovo profitiert Premierminister Thaci von einer innenpolitischen Krise. Die Steuerinitiative der SP nimmt die Reichen ins Visier, Planspiele zwischen Zug und Zürich. Schließlich zwischen Vorlesung und Gebet, muslimisches Studentenleben in Genf. Echo der Zeit. Die Sendung gibt es auch für unterwegs als Podcast. Das Abonnement gibt's unter drs.ch. Nicolas Sarkozy und David Cameron waren heute in London ein Herz und eine Seele. Frankreich und Großbritannien werden in den nächsten 50 Jahren militärisch eng zusammenarbeiten. Eine gemeinsame Eingreiftruppe, die gemeinsame Nutzung von Flugzeugträgern und, bisher beispiellos, gemeinsame Atomwaffenforschung. Martin Aliot über diese nicht ganz freiwillige Annäherung.
Wenn Politiker als erstes ihren Kritikern widersprechen müssen, stehen sie politisch meist auf dünnem Eis. Der britische Premierminister David Cameron erläuterte heute zuerst, was die Vereinbarungen mit Frankreich nicht seien.
This is not, as some have suggested, about weakening or pooling British or French sovereignty. This is not about a European army. This is not about sharing our nuclear deterrence.
Es gehe nicht darum, die britische oder die französische Souveränität zu schwächen oder zu verschmelzen. Es sei keine europäische Armee und man wolle die Atombomben nicht teilen. Tatsächlich geht es im nuklearen Bereich darum, Sprengköpfe gemeinsam zu testen, ohne eigentliche Explosionen natürlich, denn diese sind verboten. Für die Briten zumindest bringt das keinen Souveränitätsverzicht, denn ihre Nuklearwaffen sind gänzlich von amerikanischer Technologie und Steuerung abhängig. Im konventionellen Bereich will man eine gemeinsame Eingreiftruppe von maximal 10.000 Mann zusammenstellen, aber integriert wird nur die Kommandoebene. Dazu sollen Transport- und Tankflugzeuge gemeinsam gewartet werden. Und wenn die Briten dann in knapp 10 Jahren wieder einen eigenen Flugzeugträger haben, sollen die Wartungszeiten mit Frankreich abgesprochen werden, damit immer wenigstens einer davon im Einsatz ist. Das alles ist vernünftig für die beiden mittelgroßen Staaten in Geldnöten, die trotzdem ihre globalen Ansprüche bewahren möchten.
This is a treaty based on pragmatism, not just sentiment.
Der Vertrag beruhe auf Pragmatismus, sagte Cameron, nicht nur auf Gefühl. Er hätte das nur auch weglassen können. Denn die alten Ressentiments sind ja noch da. Der prominente konservative Abgeordnete Bernard Jenkin, immerhin ein Ausschussvorsitzender im Unterhaus.
So, you know, there is a long track record of duplicity on the French part when it comes to dealing with allies.
Die Franzosen seien immer doppelzüngig mit ihren Verbündeten umgegangen. Er hätte auch sagen können, Froschfresser redet mit gespaltener Zunge. Für den ehemaligen liberalen Chef Paddy Ashton, einen überzeugten Europäer, klang das alles nur spaßig.
Albion perfide is a French word rather than an English one. The French believe we're duplicitous as well, but I just think this is terribly out of date.
Das perfide Albion sei eine französische Wortschöpfung. Die Franzosen hielten die Briten auch für doppelzüngig. Aber das sei doch alles völlig überholt. Es wird sich weisen, wie lange der Sparzwang nationale Eitelkeiten in Schach zu halten vermag.
Die britisch-französische Absicht, militärisch zusammenzuarbeiten, entstand also weniger aus Überzeugung, denn aus Not. Beide Länder können sich ihre heutigen Streitkräfte schlicht nicht mehr leisten. Doch Frankreich und Großbritannien sind da nicht allein. Die meisten europäischen Länder müssen sich fragen, ob sie unbedingt eine eigene Armee brauchen oder ob es mit Partnern nicht doch mehr Sicherheit für weniger Geld geben würde. Fredrik Steiger.
Um 20% fährt Großbritannien seinen Verteidigungsetat in den nächsten 4 Jahren herunter. Sparen muss auch Frankreich, obschon da noch keine Zahlen vorliegen. Aber Präsident Nicolas Sarkozy sagt klar, man müsse nun mit den Briten über gemeinsame Verteidigungsprojekte reden, ohne Tabus. Frankreich und Großbritannien geben je rund 60 Milliarden Dollar jährlich für ihre Verteidigung aus. Das ist zwar weit weniger als die USA, aber mehr als jedes andere europäische Land. Für Jean-Pierre Molny vom französischen Strategieforschungsinstitut IRIS wäre eine weit engere Zusammenarbeit der beiden Mittelmächte sinnvoll.
Une coopération plus étroite entre la France et le Royaume-Uni, ça a du sens non seulement dans le cadre de la construction d'une politique européenne de sécurité.
Sie würde zugleich die gemeinsame europäische Sicherheitspolitik stärken. Ohnehin sehen sich heute zumindest die westeuropäischen Länder praktisch denselben Bedrohungen gegenüber.
On a une vision de la situation internationale qui est identique.
Es sei absurd, im 21. Jahrhundert punkto Sicherheit national zu argumentieren. Ja, es stelle sich selbst die Frage, ob man nationale Armeen noch brauche. Dennoch glaubt Molny nicht, dass Europas Armeen bald ganz verschmolzen werden. Militärisch und strategisch gäbe es dafür gute Gründe. Politisch beständen aber noch massive Widerstände. Wehren dürfte sich auch die teils noch stark national operierende und lobbyierende Rüstungsindustrie. Auch für den britischen Militärexperten Douglas Barry vom International Institute for Strategic Studies IISS ist ein franco-britischer Schulterschluss zwar nicht unausweichlich, aber wünschbar.
Necessary in absolute terms, no. Desirable almost certainly yes, given the financial difficulties that both.
Aus finanziellen Gründen und aus militärischen.
Realistically closer in procurement areas alongside further collaboration in
guidance. Er nennt zahlreiche Bereiche, wo sich mehr Kooperation aufdrängt, etwa bei der Entwicklung modernster Raketen oder ferngesteuerter Drohnen, bei Luftbetankungs- und Langstreckentransportflugzeugen, bei der Rüstungsbeschaffung, bei der Ausbildung von Spezialisten, bei gemeinsamen Atom-U-Boot-Patrouillen. Die Liste ließe sich problemlos verlängern. Allerdings sieht auch Barry Grenzen.
A national military capability reflects a national identity, even within.
Noch immer werde eine nationale Armee mit nationaler Identität gleichgesetzt. Deshalb bleiben besonders prestigeträchtige Waffengattungen von einer Verschmelzung wohl ausgespart. Gemeinsame europäische Flugzeugträger wird es so bald nicht geben. Ebenso wenig eine europäische Atombombe. Jean-Pierre Molny.
La bombe franco-britannique, ça semble très très difficile dans le sens où la dissuasion nucléaire britannique est en grande partie.
Die Nuklearstreitkräfte seien zu unterschiedlich. Großbritanniens atomare Abschreckung lehne sich massiv an jene der USA an. Frankreich hingegen habe seine unabhängige Force de Frappe. Auch Douglas Barry winkt ab.
Defence collaboration in conventional systems is one thing, but to consider pulling resources.
Offenkundig ist, dass die Widerstände eher politisch, prestigemäßig und symbolisch begründet sind als militärisch-strategisch. Neuerliche Sparrunden könnten also hier ein Umdenken erzwingen. NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen formuliert es so:
That we get more security for every dollar or euro we spend.
Man werde künftig mehr Sicherheit pro ausgegebenen Dollar oder Euro bekommen müssen. Angesichts der Sparzwänge plädiert er genauso wie die Militärexperten für mehr Gemeinsamkeit.
As nations look to trim their defense budgets, we can make the right changes.
Natürlich sieht Rasmussen seine Organisation, die NATO, ideal platziert, um dieses Ziel zu erreichen. Doch ob innerhalb oder außerhalb der NATO, dass fast jedes europäische Land seine eigenen unabhängigen Land-, Luft- und Seestreitkräfte unterhält, ist ein Konzept von gestern. Gemeinsame Bedrohungen verlangen nach gemeinsamen Antworten.
Mehrere Paketbomben von geringer Sprengkraft haben gestern und heute die Polizei in Athen in Atem gehalten. Zwei Sprengsätze explodierten vor den Botschaften der Schweiz und Russlands. Drei weitere Pakete wurden in der bulgarischen Botschaft, vor dem Parlament und bei einem Paketdienst von der Polizei zur Explosion gebracht. Verletzt wurde niemand. Werner van Gent.
Unbekannte haben seit gestern insgesamt 9 Paket- und Briefbomben an die Adressen von ausländischen Vertretungen in Athen gerichtet. Am späten Vormittag hatten auch Sicherheitsangestellte der Schweizer Botschaft ein verdächtiges Paket entdeckt. Beim Entfernen der Verpackung war dabei eine große Stichflamme entstanden. In der Botschaft wurde niemand verletzt, Sachschäden entstanden keine. Wie in der Schweizer Botschaft waren auch alle übrigen Pakete und Briefbomben mit einer identischen Substanz gefüllt, welche bei Luftberührung eine große Stichflamme, aber keine Druckwelle erzeugt. Gestern hatte die Polizei zwei mutmaßliche Mitglieder der linksextremen Terrorgruppe Konspiration des Feuerkernes festgenommen. Beide wurden in Verbindung mit früheren Terroranschlägen gesucht. Einer der beiden hatte eine Liste mit Kurierdiensten bei sich. Kurz nach dieser Festnahme erhöhte die Polizei die Alarmbereitschaft und alarmierte namentlich auch die ausländischen Vertretungen in Athen. Dies erklärt wohl auch, dass die meisten Paketbomben rechtzeitig entdeckt und durch kontrollierte Sprengungen entschärft werden konnten. Bei der Konspiration des Feuerkernes handelt es sich um eine relativ kleine linksextreme Terrorgruppe, die seit 3 Jahren von Zeit zu Zeit Anschläge auf ausländische Firmen, auf diplomatische Vertretungen sowie auf griechische Amtsstellen verübt. Dabei hat die Organisation immer relativ kleine Sprengsätze verwendet. Im Hinblick auf kritische Kommunalwahlen am kommenden Sonntag war heute in den Medien die Rede von einem gezielten Destabilisierungsversuch im wirtschaftlich bereits stark angeschlagenen Griechenland. Die Polizei warnte davor, dass noch weitere Briefbomben und Pakete unterwegs sein könnten.
Es wird ein Debakel für Obamas Demokraten, da sind sich die Meinungsforscher einig. Nach den Zwischenwahlen in den USA wird der US-Präsident ohne die bisherige Parlamentsmehrheit weiterregieren müssen. Der Unmut der Wählerschaft über den wirtschaftlichen Niedergang dürfte selbst so mächtige Politiker treffen wie Harry Reid, den demokratischen Sprecher im Senat. Max Ackermann war am heutigen Wahltag in Reids Hochburg in Las Vegas unterwegs.
Morgens um 7 ist in der Regel nicht die Stunde von Las Vegas, dann erholt sich die Glücksspielmetropole noch von der letzten Nacht. Doch heute ist es etwas anders. In zahlreichen Abstimmungslokalen sind freiwillige Wahlhelfer schon seit Stunden an der Arbeit.
This is all set up. Put the machines on and get everything ready to vote so that we're ready at 7 o'clock.
We just want to be well prepared, so in case it is busy, we're ready to go.
Und dann kommen auch schon die ersten Wählerinnen und Wähler. Die Bürgerpflicht ruft.
Well, that's our duty. We always vote. That's one of the duties of being an American citizen, and we always get in line first.
Spezieller als sonst sei für ihn die Wahl heute nicht, meint dieser ältere Herr. Sein Nachbar in der langsam länger werdenden Warteschlange ist da ein wenig anderer Meinung.
It may be a turning point for the country today.
Heute könnte ein Wendepunkt in der Geschichte des Landes sein, meint er, und er will mithelfen, genau diese Wende zu verhindern. Er ist nämlich ein Anhänger des bisherigen Senators Harry Reid, der aber hart bedrängt wird von der republikanischen Kandidatin Sharon Engel. Die wolle sogar Medicare abschaffen, die staatliche Krankenkasse für Rentner, mischt sich ein dritter Mann ein, das sei nicht in seinem Interesse.
She wants to get rid of Social Security, Medicare. I'm a senior citizen. I live on Medicare. That's against my vote.
Der Zweikampf Harry Reid gegen Sharon Engel wird im ganzen Land mit Spannung verfolgt. Ein altgedienter Karrierepolitiker, erfolgreich, mächtig und knallhart, gegen eine nahezu unbekannte Außenseiterin, die alles, was von Washington kommt, zutiefst verabscheut und damit bei vielen Leuten punktet. Harry Reid muss weg, heißt die Losung dieser Dame, schon älter auch sie, aber mit mädchenhaften Zöpfen und in einem Batikkleid wie zu Hippie-Zeiten.
Oh, because of Harry Reid. Oh, yes. Yep, yep. So, and he needs to quit lying.
Der Senator müsse endlich sagen, wie er so reich geworden sei und sich entschuldigen für armeefeindliche Äußerungen und allzu teure Sozialprogramme. Weg mit Harry Reid. Und ihr Begleiter doppelt nach. Nichts habe Harry Reid fertiggebracht. Alles gehe den Bach hinunter.
I'm a tour guide. I make my money and my living off of taking people on tours. When our president, Mr. Obama, proudly announced on television that if you're...
Der Mann ist Fremdenführer in Las Vegas und er macht die Demokraten, Harry Reid, und ganz besonders Präsident Obama verantwortlich für den Rückgang der Touristenzahlen, weil der gesagt haben soll, die Leute würden besser sparen, als in Las Vegas ihr Geld zu verspielen.
He personally damaged my income.
Und zu allem Elend hätten die Demokraten auch noch die Tabaksteuern erhöht.
Top of that, he raised the price of my cigarettes, 60 cents a pack.
Teurere Zigaretten und weniger Touristen, das ist zu viel für den Fremdenführer aus Las Vegas. Jetzt wählt er Sharon Engel und die Republikaner. Und laut allen Umfragen ist er damit in der Mehrheit, was meinen ersten Gesprächspartner zu einem eher unfeinen Kommentar verleitet.
They're a bunch of idiots and...
Alles Idioten, aber wenigstens amerikanische Idioten.
The nicest thing I can say is that they're American idiots.
Amerikaner, sie können heute Dampf ablassen an den Urnen und ins Mikrofon von Max Ackermann. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit Zug und Zürich, Steuerfragen und Genf, muslimisches Studentenleben. Zuerst aber Kosovo. Das Land steckt in einer Krise, hat mit Korruption und schlechten Wirtschaftsbedingungen zu kämpfen. Dabei müsste es sich und der Welt beweisen, dass es fähig ist, als Demokratie zu funktionieren, seit es vor knapp 3 Jahren die Unabhängigkeit ausrief. Und jetzt stürzt das Parlament in Pristina die Regierung von Hashim Thaçi. Das bedeutet Neuwahlen schon im Dezember statt erst im Februar. Der korrupten Regierung kommt das zwar durchaus entgegen, aber die Hintergründe dieses Misstrauensantrags sind äußerst verworren. Ich sprach darüber mit Enver Robelli, er ist Korrespondent des Tagesanzeigers und der Süddeutschen Zeitung. Ich habe ihn gefragt, wieso jetzt plötzlich der Misstrauensantrag, wo doch in den letzten Jahren von der Opposition in Kosovo wenig zu spüren war.
Die Krise hat schon Ende September begonnen. Damals musste Staatspräsident Fatmir Seydiou zurücktreten, weil das Verfassungsgericht zum Schluss gelangt war, dass der Präsident die Verfassung verletzt hat, indem er gleichzeitig Staatschef und Parteichef geblieben ist. Seydiou ist seither empört, weil niemand das beanstandet hat. Und aus diesem Grund hat er dann die Minister seiner Partei aus der Regierung zurückgezogen.
Das tönt jetzt nach Racheakt quasi gegen den Premierminister, aber der kann ja am Ende eigentlich davon profitieren.
Genau, das war eigentlich Wasser in die Mühlen von Regierungschef Hashim Thaçi. Um das Ziel von Neuwahlen zu erreichen, ließ er über eine oppositionelle Satellitenpartei den heutigen Misstrauensantrag einbringen. Die heutige Debatte im kosovarischen Parlament war ziemlich seltsam. Selbst Regierungschef Thaçi rief seine Parteifreunde auf, das Kabinett abzuwählen. Nun muss vermutlich schon im Dezember gewählt werden. Das ist durchaus im Interesse von Thaçi, weil die Opposition zerstritten ist und neu gegründete Parteien sehr wenig Zeit haben, um die Wähler zu erreichen. Sajids Partei dagegen ist aus der Untergrundarmee UÇK hervorgegangen und in einem gewissen Sinne funktioniert diese Partei noch heute als straforganisierte Truppe.
Schauen wir doch auf diese knapp 3 Jahre, in denen die Regierung funktioniert und Hashim Thaçi im Kosovo. Was hat er denn in dieser Zeit eigentlich geleistet?
Von serbischer Seite wurde immer wieder behauptet, dass die Unabhängigkeit Kosovos sozusagen den Balkan in den Abgrund von Krieg und Gewalt stürzen werde. Doch in den letzten 3 Jahren ist das Gegenteil eingetreten. Die Schaffung des kosovarischen Staates hat zur Stabilität der Region beigetragen. Zu dieser Stabilität hat sicherlich auch die Regierung von Premier Thaçi einen wichtigen Beitrag geleistet. Sie hat zum Beispiel einiges unternommen, um das Verhältnis zu den Minderheiten und hier besonders zu der serbischen Minderheit zu entspannen. In anderen Bereichen aber fällt die Bilanz der Regierung eher negativ aus. Wirtschaftlich kommt das Land kaum vom Fleck. In den letzten 3 Jahren hat Thaçi nach und nach die Kontrolle über Staatsunternehmen, Behörden und Medien übernommen. In der soeben veröffentlichten weltweiten Korruptionsrangliste von Transparency International belegt Kosovo den 110. Platz. Gegen mehrere Minister ermittelt die EU-Mission EULEX wegen der Annahme von Bestechungsgeldern und anderer Delikte.
Sie sprechen diese EULEX an, die eigentlich Kosovo hilft gegen die Korruption. Wieso kommt die nicht besser vorwärts?
Leider hat Thaçi auf allen Ebenen ein Klientelsystem aufgebaut. Die EU-Mission im Kosovo wollte die Fehler der internationalen Gemeinschaft in Bosnien nicht wiederholen. Dort haben sich die westlichen Protektoren in jede Angelegenheit eingemischt. In Kosovo wollte man den Einheimischen die Möglichkeit geben, selbst die Verantwortung zu übernehmen. Untätig ist die EU-Mission auch aus anderen Gründen geblieben. Man wollte die Stabilität bewahren. Was unter der Oberfläche geschieht, wollte man nicht wissen. Erst der massive Druck der Zivilgesellschaft und der unabhängigen Medien hat die EU-Mission zum Handeln gezwungen. Und das ist erst in den letzten Monaten geschehen.
Nun soll es also Neuwahlen geben. Thaçi hat bei diesen nichts zu befürchten. Sie sprechen die Zivilbevölkerung an. Wie stellt sich die denn zu einer so korrupten Elite?
In der Bevölkerung herrscht eine große Apathie und Politikverdrossenheit. Das größte Problem ist, solange der Staat im Kosovo der einzige Arbeitgeber ist, trauen sich die Menschen nicht, die Herrschenden zu kritisieren. Die einzig große Chance für Kosovo ist, wenn sich die Wirtschaft entwickelt, dann sind die Leute nicht mehr abhängig vom Staat und trauen sich, die korrupten Politiker auch zu kritisieren.
Informationen von Enver Robelli, er ist Korrespondent des Tagesanzeigers. Steuern zahlen. Für viele Leute ist das ein Ärgernis. Erst recht, wenn sie sehen, dass sie anderswo viel weniger bezahlen müssten. Genau hier setzt die sogenannte Steuergerechtigkeitsinitiative an, über die wir Ende Monat abstimmen. Sie will dem grassierenden Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen einen Riegel schieben. Danach müssten Wohlhabende überall einen bestimmten Mindestsatz versteuern. Denn nicht alle Kantone können die Steuern so tief senken wie Zug. Zürich zum Beispiel ist zwar ebenfalls reich, trägt aber hohe Zentrumslasten. Deshalb bezahlen etwa Millionäre in Zürich doppelt so hohe Steuern als in der Steueroase Zug. Und trotzdem sind sich die Finanzdirektoren beider Kantone einig, dass die Steuerinitiative der SP der falsche Weg wäre. Klaus Ammann über die Ausgangslage.
Er lebt, er ist aktuell, wir sind alle gefordert.
Vom Steuerwettbewerb. Die Zürcher Finanzdirektorin Ursula Guth begrüßt ihn, obwohl die Konkurrenz unter den Kantonen ihr zu schaffen macht.
Wir müssen uns da anstrengen und deshalb hat die Zürcher Regierung und auch der Kantonsrat Ja gesagt zu einem Steuerpaket, der Entlastungen bringt für die natürlichen Personen. Wir dürfen nicht zu weit uns entfernen von den Kantonen wie Zug und Schwyz.
Was die steuerliche Belastung des Einkommens betrifft, so liegt der Kanton Zürich trotz seiner Wirtschaftskraft im schweizerischen Mittelfeld. Am wenigsten verlangt Zug. Julia Gerber-Rüegg hat die Initiative mitlanciert, die zur Abschaffung der Pauschalbesteuerung für reiche Ausländer im Kanton Zürich geführt hat. Die SP-Kantonsrätin versteht nicht, warum ihre Finanzdirektorin, die freisinnige Ursula Guth, die Steuergerechtigkeitsinitiative ablehnt.
Der Kanton Zürich leidet unter diesem wirklich ruinösen Steuerwettbewerb. Wir brauchen als Zentrumskanton genügend Finanzen. Sehen Sie, der Kanton Zug, der hätte nie die Prosperität, die er heute hat, wenn er nicht profitieren könnte von den Infrastrukturleistungen und von den Dienstleistungen der Zürcher Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.
Sprich von Kultureinrichtungen wie dem Opernhaus oder den Bildungsstätten ETH und Universität. Diese Zentrumslasten müssten ausgeglichen werden, stimmt Finanzdirektorin Ursula Guth zu, doch nicht über Steuerharmonisierungen. Andreas Hürlimann, Finanzspezialist der Grünen Alternativen im Zuger Kantonsrat, ist überzeugt, dass seine Regierung mit ihrer Tiefsteuerpolitik anderen Kantonen schadet. Doch nicht nur. Auch der eigene, der Zuger Mittelstand, könne sich das Leben im Kanton nicht mehr leisten.
Wenn Sie im Kanton Zug kein Einfamilienhaus mehr bauen können, weil die Bodenpreise zu hoch sind, und dann in einen anderen Kanton ausweichen müssen, mit höheren Steuern, aber billigeren Wohn- und Lebenskosten, dann ist das einfach für die Mehrheit der Bevölkerung entscheidend schlechter, als wenn wir die Steuern näher beieinander hätten.
Der Zuger Finanzdirektor, CVP-Regierungsrat Peter Häcklin, lässt dies nicht gelten. Er stellt zwar auch fest, dass in den letzten Jahren immer mehr Wohlhabende Nachzug, Durchschnittsverdiener aber von Zug weggezogen sind, aber
einfach die Steuern zu erhöhen und zu meinen, die Wohnungskosten würden sinken, ich glaube, das greift zu kurz. Das können wir nicht machen. Wir haben die feste Absicht, wie heute attraktiv auch in die Zukunft zu sein. Und das heißt dann umgekehrt, dass halt wir für weniger Verdienende versuchen, mit öffentlichen Mitteln Wohnbauförderung zu betreiben, dass sich auch diese Bevölkerungsgruppe weiterhin ein Wohnen, ein Leben in Zug leisten kann.
Entscheiden wolle man aber selbst. Die Steuerhoheit der Kantone dürfe nicht angetastet werden, sagen die Finanzdirektoren in Zug und Zürich unisono.
Die Initiative zwingt jetzt die Gemeinden und die Kantone, Einkommen ab einer gewissen Höhe mit einer gewissen Belastung zu besteuern. Das schränkt die Autonomie ein.
Ich lehne ab, dass die Kantone in ihrer Steuerhoheit beschnitten werden.
Das Gegenteil ist der Fall, behaupten die Befürworter. Die Initiative verschaffe den Kantonen wieder mehr Luft, ist die Zürcher Kantonsrätin Julia Gerber-Rüegg überzeugt.
Der Kanton Zürich würde wie alle anderen Kantone auch entlastet von diesem Druck, die Steuern laufend senken zu müssen. Und dann kommt der nächste Kanton, der wieder senkt. Das ist ja eine Spirale. Da erfahren wir eine Entlastung.
Ist der Eingriff in die kantonale Steuerhoheit nun Fluch oder Segen? Die Meinungen sind geteilt, allerdings nicht so sehr unter den Kantonen. Nur wenige Kantonsregierungen sprechen sich für die Steuergerechtigkeitsinitiative aus. Der Graben verläuft allen kantonalen Unterschieden zum Trotz vorwiegend klassisch zwischen rechtsbürgerlich und linksgrün.
Fluch oder Segen, Klaus Ammann hat sich das gefragt. Ich sprach über die möglichen Konsequenzen dieser Steuerinitiative der SP mit Inlandredaktor Elmar Plotzer. Wir spielten die Folgen mit den Beispielen Zug und Zürich quasi durch. Wenn die Initiative am 28. November also angenommen würde, worauf müssen sich die Steuerzahler in Zug gefasst machen?
Für Topverdiener im Kanton Zug würde es zu Steuererhöhungen kommen. Die Steuergerechtigkeitsinitiative verlangt ja, dass Einkommen über 250.000 Franken zu mindestens 22% versteuert werden. Heute sind im Kanton Zug die Steuersätze deutlich niedriger und davon werden Besserverdienende betroffen. Es geht um 1.200 Einzelpersonen oder Ehepaare. Das sind etwas weniger als 2% der Steuerzahler im Kanton Zug.
Und die würden dann das Weite suchen. Dann käme es zur Abwanderung aus Zug in andere Kantone oder ins Ausland.
Da ist eine seriöse Prognose nicht möglich. Das Argument, dass gute Steuerzahler abwandern würden, ist ja ein ganz wichtiges Argument der Gegner der Steuergerechtigkeitsinitiative. Bei den Befürwortern der Steuergerechtigkeitsinitiative wird das bestritten. Sie sagen, schließlich seien ja nicht nur die niedrigen Steuern ein wichtiger Standortfaktor, sondern eben auch andere Aspekte wie die hohe Lebensqualität oder die gute Infrastruktur.
Sie haben jetzt von Topverdienen gesprochen. Die große Frage ist ja, würden wirklich nur die Reichen bezahlen
Oder würde am Schluss nicht auch der Mittelstand zur Kasse gebeten?
Sie sprechen hier einen der ganz großen Streitpunkte dieses Abstimmungskampfes an. Die Gegner der Initiative sagen, der Mittelstand wäre indirekt auch betroffen, weil wenn man die Spitzensteuersätze erhöhen würde, dann würde automatisch die ganze Steuerkurve in Bewegung geraten und früher oder später wäre auch die Mittelschicht betroffen. Die SP und andere Linksparteien bestreiten dies. Sie sagen, der Mittelstand würde viel mehr von der Steuergerechtigkeitsinitiative profitieren, weil dann endlich mehr Geld in den Staatskassen wäre und dass da endlich Infrastrukturprojekte, die dringend notwendig wären, finanziert werden könnten.
Nun schreibt ausgerechnet die Stadt Zug mit ihren wohlhabenden Einwohnern ein Defizit, hat zu wenig Geld in der Kasse. Die Region hätte doch alles Interesse daran, mehr einzunehmen.
Das könnte man sagen, wenn man sich eben diese Meldung anschaut. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass der Kanton Zug schon lange eben auf niedrige Steuern setzt, niedrige Steuern auch als Wirtschafts- und Standortvorteil sieht. Und diesen Vorteil wollen viele Zugerinnen und Zuger offenbar nach wie vor nicht aufgeben.
So viel zu Zug auf der Seite jener Kantone mit tiefen Steuern, die im Wettbewerb die Nase vorn haben. Was aber wäre mit Zürich, mit seiner höheren Steuerbelastung? Hätte ein Ja zur Steuerinitiative dort irgendwelche Folgen?
Im Kanton Zürich würde sich viel weniger ändern, weil zum Beispiel, was die Einkommensteuersätze betrifft, da liegt der Kanton Zürich jetzt schon über den Sätzen, die die Initiative vorgeben würde. Allerdings ist es natürlich in der Konsequenz ja so, dass für allfällige Steuersenkungen, und die Zürcher Regierung plant ja Steuersenkungen, dass dafür dann natürlich weniger Spielraum übrig bleiben würde. In einem gewissen Maße wäre der Kanton Zürich von einer anderen Bestimmung der Volksinitiative betroffen, nämlich dass Vermögen über 2 Millionen Franken zu mindestens 5 Promille versteuert werden müssten. Da müssten in der Konsequenz einige Zürcher Millionäre tiefer in die Tasche greifen.
Wir haben schon im Beitrag vorhin gehört, dass Kantone wie Zürich eigentlich nur benachteiligt werden und dennoch ist Zürich gegen die Initiative. Weshalb?
Die Kantonsregierungen pochen generell sehr stark auf ihre Autonomie. Sie wollen sich in Steuerfragen keine Vorschriften machen lassen. Sie wollen eben auch Spielraum haben für allfällige Steuersenkungen. Da ist der Kanton Zürich keine Ausnahme. Auch der Kanton Zürich will keine neuen Vorschriften von Seiten des Bundes. Viele Kantonsregierungen argumentieren außerdem im Zusammenhang mit dem Steuerwettbewerb, dass es ja schließlich den nationalen Finanzausgleich gäbe und der sorge dann eben für eine gewisse Gerechtigkeit in diesem Steuerwettbewerb.
Beinahe alle Kantone sprechen sich gegen die Initiative aus. Wer wäre denn überhaupt wie betroffen?
Von der Initiative wären Spitzenverdiener in den Kantonen der Zentralschweiz und der Ostschweiz vor allem betroffen. In gewissen Aspekten, vor allem da, wo es um die Vermögensbestimmungen geht, da wären auch einige andere Kantone wie Zürich, Aargau oder Solothurn betroffen. Gar nicht tangiert wären die Westschweiz, das Tessin und der Kanton Bern.
Das war Elmar Plotzer aus der DRS Inlandredaktion. Wie bedrohlich ist der Islam für die Schweiz? Die Minarett-Abstimmung letzten Herbst hat gezeigt, dass es viele Ängste und Unsicherheiten gibt. In einer Serie schauen wir deshalb im Echo einige Aspekte muslimischen Lebens bei uns etwas genauer an. Heute gibt es einen Einblick in den Alltag einer jungen Muslimin und eines jungen Muslims in Genf. Die beiden studieren und sie zeigen, wie sie ihren Glauben leben und sich trotzdem in vielem nicht von ihren nicht-muslimischen Freunden unterscheiden. Patrick Mühlhauser.
In der Cafeteria der Universität Genf herrscht emsiges Treiben. An einem Tisch sitzen Karim Soleiman und sein Studienkollege und bester Freund Flavio Dalmolin. Beide machen an der Uni ihre Masterausbildung in Betriebswirtschaft. Soleiman ist Schweizer und in Genf aufgewachsen, seine Eltern jedoch sind Ägypter und Muslime. Der 23-Jährige praktiziert den Islam, er betet beispielsweise 5-mal pro Tag. Weil er nicht einfach aus den Vorlesungen laufen könne, betet er in den Pausen. Ein Gebet dauere im Durchschnitt ja höchstens 3 Minuten. Er klinke sich kurz aus, fahre in den 6. Stock zum Notausgang, bete und kehre zurück. Das störe niemanden, sagt Karim Soleiman. Schon gar nicht seinen Freund. Flavio Dalmola ist Katholik. Wenn er Karim zu Hause besuche, dann tauche er in dessen arabische Kultur ein und er respektiere die Regeln der Familie.
Moi par exemple, je dois pas rentrer tout de suite parce que si par exemple ses sœurs ou sa maman n'est pas ne sont pas voilées,
So wartet er beispielsweise vor der Tür, damit die Mutter und eine Schwester von Karim ihre Kopftücher anziehen können. Für Flavio Dalmola ist das selbstverständlich. Umgekehrt gelte für seinen Freund dasselbe, wenn er zu ihm nach Hause komme. Auch er müsse sich anpassen. Das sei vermutlich das Schwierigste für viele Leute, denkt Flavio. Einerseits offen sein für andere Menschen und Kulturen und gleichzeitig sich selbst treu bleiben.
C'est difficile d'ouvrir son esprit aux autres tout en gardant le sien, quoi, c'est ça.
Karim Soleiman lebt seinen muslimischen Glauben und ist trotzdem tolerant. Die meisten seiner Freunde sind keine Muslime. Sie trinken Alkohol und besuchen Nachtlokale. Dinge, die Karim als praktizierender Muslim nicht oder höchst selten macht. Die Regeln des Islams hindern Karim Soleiman auch nicht daran, dass sein bester Freund Katholik ist. Mit Flavio verbinde ihn vieles: das Studium, die Musik, die sie hörten, und die Freude am Basketball.
Flavio, qui est pas musulman, qui n'est pas arabe, qui a en aucun cas un point commun avec ma culture, je m'estime beaucoup plus proche de lui qu'une personne qui a fréquenté l'école arabe avec moi depuis tout petit.
Flavio habe mit seiner arabischen Kultur praktisch keine Berührungspunkte und trotzdem fühle er sich seinem Freund näher als einem Muslim, mit dem er von Kind auf die arabische Schule in Genf besucht habe.
Le texte montre à quel point la prise de décision à Cuba, malgré tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, j'ai une autre casquette.
Ein Hörsaal in der Universität. Professor Pierre Allen referiert zur Kuba-Krise, die 1962 fast zu einem Atomkrieg zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion führte. In den Bänken sitzen und lauschen rund 100 Studierende. Auch Shaima Shaban und ihre beste Freundin Emmanuelle Angeli. Die beiden studieren internationale Beziehungen. Shaima ist Schweizerin und Muslimin mit ägyptischen Wurzeln. Die junge Frau ist modisch gekleidet, ihr violettes Kopftuch ist auf Pullover und Schuhe abgestimmt. Das Kopftuch trage sie freiwillig, das sei ihre Form, den Islam zu leben, betont die 21-Jährige. Dass ihre beiden jüngeren Schwestern kein Kopftuch tragen, damit habe sie kein Problem.
Déjà même par choix, c'est pas forcément quelque chose de facile à vivre comme choix, donc après de l'imposer, je trouve pas ça intelligent, je veux dire de la part des gens qui exercent ce genre de truc.
Es sei zum Teil schon schwierig genug, freiwillig ein Kopftuch zu tragen. Jemanden dazu zu zwingen, finde sie nicht gut. Emmanuelle Angeli nickt beipflichtend. Es habe sie nie gestört, dass ihre Freundin Shaima ein Kopftuch trage. Sie habe sich schlichtweg nie Gedanken darüber gemacht. Emmanuelle selbst ist konfessionslos, jedoch in einer christlichen Familie aufgewachsen. Sie findet die Freundschaft mit Shaima als Bereicherung. Shaima backe ihr beispielsweise arabisches Gebäck und sie bringe ihrer Freundin Weihnachtsgurzli.
Quand c'est l'Aïd, elle m'amène des petits gâteaux. Moi, quand c'est Noël, je lui fais des biscuits de Noël parce que je fête Noël avec ma famille. Enfin, voilà, c'est plus un plus en fait. C'est un peu une richesse, je trouve.
Durch ihre Freundin sehe sie, wie Muslime in der Schweiz lebten. Emmanuelle Angeli versteht jedoch, dass jemand, der diese Welt nicht kennt, Vorurteile haben könnte.
Je comprends que quelqu'un qui ne connaît pas de musulman, qui en fréquente pas dans sa vie tous les jours, ait des préjugés parce qu'il connaît pas.
Die Religion sei für sie ein Farbtupfer im Leben eines Menschen, findet Shaima Shaban, aber kein Hindernis für eine Freundschaft. Allerdings, ihr künftiger Ehemann müsste schon ein Muslim sein, nicht bloß, weil dies der Islam ihr so vorschreibe.
C'est pas seulement l'islam aussi, j'aimerais bien leur donner la langue arabe, une culture égyptienne, je veux dire c'est des valeurs qu'on reçoit et qu'on aimerait bien aussi transmettre.
Sie möchte ihren Kindern die arabische Sprache und die ägyptische Kultur vermitteln, Werte, die sie selbst als Kind bekommen habe und die sie an ihre eigenen Kinder weitergeben möchte.
Das war Romandie-Korrespondent Patrick Müllhauser aus Genf.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.